Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jörg Münchenberger Mikrofon einen schönen guten Abend. Rasen da zwei Züge mit voller Wucht aufeinander zu oder gelingt doch noch eine Notbremsung in letzter Sekunde? Letzteres ist übertragen auf den Handelskonflikt zwischen den USA und Europa derzeit eher unwahrscheinlich. US-Präsident Donald Trump will die Steilvorlage durch die Welthandelsorganisation im Subventionsstreit zwischen Airbus und Boeing offenbar nutzen, um die Europäer erneut unter Druck zu setzen. Obwohl die sich prompt revanchieren dürften, der Handelskonflikt zwischen Europa und den USA ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir über die angebliche Bereitschaft des britischen Premiers Boris Johnson, doch eine Verschiebung des Brexits mittragen zu wollen. Die Ukraine will jetzt auf Bitten von US-Präsident Trump die Gasfirma Burisma überprüfen, die auch Biden Jr. beschäftigt hatte. Die Regierung von Hongkong verhängt ein Maskierungsverbot bei Demonstrationen. Ein neues Video über den Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt sorgt für politischen Streit und nach den Keimfunden in Wurstwaren muss der Hersteller Wilke Insolvenz beantragen. Doch beginnen wollen wir die Sendung in Athen, zweite Station für Innenminister Horst Seehofer, der zuvor in Ankara politische Gespräche geführt hatte. Konkret ging es dabei um den zwischen der EU und der Türkei ausgehandelten Flüchtlingspakt, der jedoch nicht mehr so recht funktioniert. Denn immer mehr Flüchtlinge erreichen derzeit über die Ägäis die griechischen Inseln, obwohl die Flüchtlingslager dort schon jetzt hoffnungslos überfüllt sind. Michael Lehmann in Athen, Sie haben den Besuch von Seehofer verfolgt. Was hat denn der deutsche Innenminister in Athen gefordert oder angeboten?
Er hat angeboten, zunächst mal Hilfe aus Deutschland bei der Bewältigung dieser ja doch großen Herausforderungen durch viele, viele Neuankünfte, vor allem auf den griechischen Inseln. Er hat es vorsichtig eingerahmt mit dem Zusatz, natürlich will Deutschland da nur das auch helfen, was die griechische Regierung wünscht. Und als Stichworte nannte er IT, also technischen Support. Dann auch bei der Grenzsicherung könne Deutschland noch mehr unterstützen, ob in Form von Personal oder vielleicht sogar auch mit weiteren Booten. Es sind ja einige Bundesgrenzschutzboote, Boote der deutschen Küstenwache auch in der Ägäis unterwegs. Und er nannte auch noch Hilfe bei der Verwaltung. Damit meinte er sehr wahrscheinlich die Beschleunigung der Asylverfahren, die zum Beispiel auch durch zusätzliches Personal, was man aus Deutschland nach Griechenland schicken könnte, eben etwas beschleunigt werden könnte. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, um die Verfahren tatsächlich schneller zu kriegen und Menschen nicht mehr so lange auf den Inseln warten zu lassen.
Sie sagen, der deutsche Innenminister hat das vorsichtig angeboten in Athen. Wie hat denn die griechische Seite auf dieses Angebot reagiert?
Es gibt dann auch keine direkte Reaktion. Ich vermute mal, dass da die Regierung, die ja auch erst seit Juli als konservative neue Regierung im Amt ist, das erst noch mal ein bisschen sacken lässt. Man hat da außer Höflichkeitsformeln dazu nichts gehört. Aber meine Einschätzung ist, dass man natürlich sehr ernsthaft jetzt darüber nachdenken muss. Und vielleicht ist man doch auch ein bisschen enttäuscht, denn wenn man es direkt vergleicht, ist die Zusage, die man jetzt in der Türkei gemacht hat, die Horst Seehofer auch persönlich an die türkische Regierung gerichtet hat, mehr wert als das, was vielleicht jetzt heute Abend, wenn dann die Gespräche endgültig rum sind, in Griechenland rauskommt. Aber das ist jetzt so eine kleine Einschätzung am Rande. Da muss man einfach auch mal abwarten, was da nun konkret an Hilfe auch tatsächlich laufen wird.
Herr Lehmann, die schlechte Versorgungslage jetzt in den griechischen Flüchtlingslagern, das ist da seit Jahren, muss man sagen, ein Thema. Und seit Jahren wird darum gerungen, dass das besser wird, dass die Verfahren schneller werden. Sie haben es gesagt, jetzt will die konservative neue Regierung das beschleunigen. Wie glaubhaft ist das denn alles?
Aus meiner Ansicht nach ist das bisher eine ziemlich große Enttäuschung, auch zum Teil für konservativ denkende Bürgermeister auf den Inseln, mit denen ich auch gesprochen habe in den letzten Wochen, die sagen, die griechische Regierung hat, als sie noch im Wahlkampf war und noch gar nicht gewählt war, so viel versprochen, da haben wir uns echt drauf gefreut und gehofft. Und jetzt steigen die Flüchtlingszahlen ausgerechnet in dieser wichtigen Phase, tut die Regierung für uns im Prinzip überhaupt nichts. Erstmal, das ist ein Riesenproblem für viele und diesen Druck spürt natürlich auch ein konservativer Ministerpräsident Mitsotakis. Wenn die Regierung nicht aufpasst, das ist meine Einschätzung, könnte dies für die ersten Regierungsmonate richtig gefährlich werden. Sie hat es unterschätzt, dieses Problem. Sie hat sich um andere Dinge gekümmert, die sicherlich auch, Stichwort Finanzkrise, Wirtschaft ankurbeln, wichtig sind. Aber dieser Punkt hat sich in den letzten Wochen so dramatisch zugespitzt. Es sind statt Dutzenden hunderte Neuankünfte auf den Inseln täglich, dass es sich mit Zutakis endgültig nicht mehr leisten kann, das so zu vernachlässigen.
Informationen waren das von Michael Lehmann. Besten Dank nach Athen. Immerhin einen kleinen Trost aus Sicht der Europäer gibt es im Handelskonflikt mit den USA. Demnach nutzt Washington nicht den vollen Rahmen für die möglichen Strafzölle aus, den wiederum die Welthandelsorganisation im Subventionsstreit zwischen Boeing und Airbus eigentlich genehmigt hatte. Doch letztlich ändert das wohl nichts an der Tatsache, dass die Zeichen weiter auf Sturm stehen, denn Europa wird sich gegen die amerikanischen Strafzölle zur Wehr setzen. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Der Handelsstreit zwischen der EU und den USA ist eine diplomatisch vertrackte Angelegenheit. Deshalb gerät sogar der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert leicht durcheinander.
Also unser Ziel bleibt es, eine Einigung mit den USA zu diesen jeweiligen Forderungen im Luftfahrtsektor zu erzielen.
Fördern und fordern sieht in der Praxis so aus. Weil der europäische Luftfahrtkonzern Airbus unberechtigte staatliche Förderungen erhielt, erlaubt die Welthandelsorganisation WTO den USA, Strafzölle gegen EU-Länder zu erheben. Die sind nun auf Güter im Wert von 7,5 Milliarden Dollar jährlich möglich, weshalb die Trump-Regierung nun ihre bekannte Forderung wiederholt. Zugeständnisse, um das amerikanische Handelsdefizit mit Europa zu senken. Am 18. Oktober, wenn die WTO-Entscheidung rechtskräftig ist, sollen sonst Strafzölle in Kraft treten. 10% auf Großflugzeugimporte aus der EU, sogar 25% auf so unterschiedliche Güter wie optische Linsen, Magnete, Meeresfrüchte, Oliven, Butter und Käse. Die WTO hätte sogar bis zu 100% erlaubt. 2 Wochen hat die EU nun also Zeit, um die Zölle zu verhindern oder zumindest ihre vorläufige Aussetzung zu erreichen. US-Außenminister Mike Pompeo deutete in der italienischen Zeitung La Stampa Gesprächsbereitschaft an. In einem Videointerview sagte er:
Wir waren schon immer überzeugt, dass die WTO so entscheiden wird. Wir werden nun durcharbeiten, was die adäquate Antwort ist. Ich werde sicher mit der EU sprechen und wir werden das richtige Ergebnis erreichen.
In der Debatte spielt auch das Urteil eines WTO-Schiedsgerichts aus dem Frühjahr eine Rolle. Demnach hat nämlich auch der amerikanische Flugzeughersteller Boeing unerlaubte staatliche Beihilfen erhalten. Damit dürfte die EU ebenfalls Strafzölle erheben. Doch über den Fall und das Volumen entscheidet die WTO erst im Frühjahr 2020. Der Handelspolitiker Daniel Caspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, am Morgen im Deutschlandfunk:
Jetzt geht es also in beiden Fällen um die Frage, welche Strafzölle können wir gegeneinander verhängen? Da kennen wir jetzt seit dieser Woche die Zahl, was können die Amerikaner gegen uns verhängen? Wir erwarten nächstes Frühjahr die Zahlen, was können wir gegen Amerika verhängen? Und da wird doch sofort deutlich, wir brauchen jetzt keine Strafzölle, sondern wir brauchen vor allem eine dringende Lösung. Wie können wir Großflugzeuge in den Vereinigten Staaten und in Europa bauen auf eine regelkonforme Art und Weise?
Eine solche Lösung hält der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire für schwierig. Washington habe sich Gesprächen in den vergangenen Monaten stets verweigert. Bundesaußenminister Heiko Maas betonte die Verhandlungsbereitschaft der EU-Kommission, sagte aber, er rechne inzwischen mit europäischen Gegenzöllen. Im Frühjahr hatte Brüssel bereits eine Liste mit amerikanischen Produkten vorgelegt, die im Falle einer Eskalation dafür in Frage kämen, darunter Tomatenketchup, Reisekoffer, Wein oder Spielekonsolen. Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, warnte im Deutschlandfunk vor den wirtschaftlichen Folgen des Handelskonflikts.
Sowohl in den europäischen Mitgliedstaaten als auch in den USA werden Arbeitsplätze gefährdet, würde Wohlfahrt verloren gehen.
Neuen Zahlen des US-Handelsministeriums zufolge ist das amerikanische Handelsdefizit gegenüber Europa im August um gut ein Viertel gesunken. Es lag bei 15 Milliarden Dollar. Der CDU-Wirtschaftsrat schätzt, dass die neuen US-Zölle Deutschland mit Exportverlusten von 2 Milliarden Euro am härtesten treffen könnten. Zudem droht dem Wirtschaftsstandort Deutschland Mitte November erneutes Ungemach. Dann will US-Präsident Trump über Zölle auf Autoimporte entscheiden.
Derzeit keine Entspannungssignale zwischen Washington und Brüssel im Handelsstreit in Sicht. Das war der Bericht von Johannes Kuhn. Bislang hat sich der britische Premier knallhart gegeben. Die Zeit der Kompromisse und des Diskutierens sei endgültig vorbei. Großbritannien werde die EU am 31. Oktober verlassen, ob nun mit oder ohne Abkommen. So tönt Boris Johnson seit Wochen. Aber so standhaft und entschlossen ist der britische Premier aller Rhetorik zum Trotz angeblich doch nicht. Friedbert Meurer in London. Es gibt jetzt Berichte, Johnson sei doch zu einer Verlängerung beim Brexit bereit. Woher kommt das?
Also es gibt einen starken Hinweis, dass dem so sein könnte, dass er doch notfalls noch einmal den Brexit verschieben würde. Und dieser Hinweis kommt aus Edinburgh von einem Gericht dort. Und zwar haben schottische Abgeordnete, unter anderem Abgeordnete der Fraktion der schottischen Nationalpartei im Unterhaus in London, eine Klage eingereicht, um zu bekräftigen, dass der Premierminister sich auf jeden Fall an dieses Gesetz halten muss, das notfalls eine Verschiebung vorsieht. Und der Anwalt der Kläger hat eine Passage veröffentlicht. Daraus lese ich einmal vor. Der Premierminister wird, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, also in diesem Schreiben, es handelt sich um eine Stellungnahme der Regierung. Und da heißt es, der Premierminister wird, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, einen entsprechenden Brief abschicken, und zwar bis zum 19. Oktober. Das steht da schwarz auf weiß. Das wäre eine klare Zusage, dass wenn die Verhandlungen mit der EU scheitern, Boris Johnson noch einmal eine Verlängerung beantragen würde.
Der knallharte Brexiteer Johnson plötzlich so kompromissbereit. Ist das vorstellbar?
Es ist vorstellbar, aber zumindest würde ich ja doch noch mal ein paar Fragezeichen hinter diese Geschichte setzen. Ein Fragezeichen ist, wir kennen die Stellungnahme nur in Auszügen durch den Anwalt der Kläger in Edinburgh. Zweitens, Boris Johnson, der Premierminister, hat persönlich vor etwa 25 Minuten einen Tweet abgesetzt. Ganz kurz in diesem Tweet heißt es, neuer Vertrag oder kein Vertrag, aber keine Verschiebung. Also Johnson sieht sich dazu veranlasst, im Prinzip ein Dementi hier zu twittern. Er bleibt bei seiner Aussage, die er auch am Mittwoch in Manchester in seiner Parteitagsrede hatte, am Donnerstag im Unterhaus wiederholt hat. Ich werde nicht über den 31. Oktober hinaus verschieben.
Herr Maurer, nun gibt es ja, das haben Sie schon angesprochen, dieses Gesetz vom britischen Unterhaus verabschiedet, dass er sagt, wenn eben keine Einigung, dann trotzdem eben kein harter Brexit, erst einmal Verschiebung. Wie will denn Johnson mit dieser Vorlage dann umgehen?
Das ist die große Gretchenfrage, die hier natürlich diskutiert wird. Das ist ja ein Widerspruch einerseits, oder es wirkt wie ein Widerspruch, einerseits zu sagen, wir werden uns an das Gesetz halten, aber gleichzeitig zu sagen, wir werden nicht verschieben. Also, ich glaube, Johnson wird auf keinen Fall so weit gehen, das Gesetz zu brechen. Spekuliert wird darüber, dass er dieses Gesetz des Unterhauses anders interpretiert. Dass er beispielsweise sagt, das Gesetz ist auf eine Art und Weise zustande gekommen, die illegitim ist. Lasst uns das vor Gericht klären. Eine andere Variante ist heute ventiliert worden, eine etwas spitzfindige Variante. Premierminister Boris Johnson könnte hingehen, nachdem die Verhandlungen mit der EU geplatzt wären, dass er dann zwar eine Verschiebung beim EU-Rat beantragt, aber in einem zweiten Satz schreibt, wir werden nicht mehr mit der EU verhandeln. Das Thema ist mit uns beendet. Das würde die EU im Prinzip dazu zwingen, das Angebot auf eine Verschiebung nicht anzunehmen.
Hört sich alles weiterhin ziemlich kompliziert an. Wir werden sehen. Das waren Informationen von Friedbert Meurer. Besten Dank nach London. In der Ukraine-Affäre steht Donald Trump derzeit mächtig unter Druck. In letzter Konsequenz könnte dies ja auch zu einem Amtsenthebungsverfahren führen. Also kalt der US-Präsident zurück, spricht von Putsch, warnt gar vor einem Bürgerkrieg und attackiert gleichzeitig seinen politischen Gegner, den Demokraten Joe Biden. Immerhin will jetzt die Ukraine doch überprüfen, welche Rolle Biden Junior beim Gaskonzern Burisma gespielt hat. Florian Kellermann.
Der neue ukrainische Generalstaatsanwalt Ruslan Ryaboshapka versicherte, sein Vorgehen habe nichts mit den Vorwürfen gegen US-Präsident Donald Trump zu tun. Wir überprüfen sehr viele Verfahren, die von der Staatsanwaltschaft in den vergangenen Jahren eingestellt worden sind. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass ein Verfahren widerrechtlich eingestellt wurde, werden wir es wieder aufnehmen. Ryaboshapka bestätigte aber, dass auch die eingestellten Ermittlungen gegen die Gasfirma Burisma unter die Lupe kommen und gegen deren Eigentümer Mykola Zlochevsky. Burisma ist die Firma, bei der Hunter Biden im Vorstand saß, der Sohn des US-Politikers Joe Biden. Hunter erhielt die Stelle, als Joe Biden Vizepräsident der Vereinigten Staaten war und zuständig für die Beziehungen zur Ukraine. Insgesamt soll Hunter Biden nach Medieninformationen rund 3 Millionen US-Dollar an Gehalt bezogen haben. Diese Konstellation ist es, auf die US-Präsident Donald Trump immer wieder anspielt, wenn er Korruptionsvorwürfe gegen die Familie Biden erhebt. Für ihn spiele das keine Rolle, erklärte Generalstaatsanwalt Ryaboshapka. Kein Politiker oder Beamter hat mich angerufen, um auf meine Entscheidung Einfluss zu nehmen, weder aus dem Inland noch aus dem Ausland. Die ukrainische Staatsanwaltschaft nahm 2015 Ermittlungen gegen Burisma auf, wo Hunter Biden beschäftigt war. Der Verdacht lautete unter anderem auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Die Ermittlungen gegen Burisma wurden 2016 eingestellt vom damaligen Generalstaatsanwalt Viktor Schokin. Dieser soll nun behaupten, er sei unter Druck gesetzt worden von den USA, also indirekt von Joe Biden und vom damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Das wiederum behauptet Rudy Giuliani, der Anwalt von Donald Trump. Giuliani legte eine entsprechende Notiz über ein Gespräch mit Schokin vor. Schokin selbst äußerte sich dazu bisher nicht. Der damalige ukrainische Präsident Poroschenko widerspricht den Behauptungen, ebenso wie zuvor Joe Biden. Ich habe das Wort Burisma nie in den Mund genommen, ebenso wenig den Namen von Joe Bidens Sohn. Weder gegenüber Schokin, noch gegenüber Joe Biden, noch gegenüber meinen Beratern. Schokin gilt in der Ukraine als wenig glaubwürdig. Er hatte die Ermittlungen gegen mutmaßlich korrupte Politiker verschleppt. Nicht nur Joe Biden hatte schon 2015 seine Entlassung gefordert, sondern auch viele europäische Politiker und ukrainische Antikorruptionsaktivisten. Der aktuelle Generalstaatsanwalt Ryaboshapka versprach nun, so transparent wie möglich vorzugehen. So könnte die Öffentlichkeit bald mehr über die Einstellung des Verfahrens gegen Burisma erfahren.
Informationen waren das von Florian Kellermann. Hongkong kommt nicht zur Ruhe. Fast täglich gibt es weiterhin Proteste und Ausschreitungen. Inzwischen gibt es sogar Verletzungen auf Seiten der Demonstranten durch Schusswaffen eingesetzt von den Sicherheitsbehörden. Gleichzeitig versucht die Stadtregierung weiter, die Lage in den Griff zu bekommen. Sie hat jetzt ein Vermummungsverbot erlassen. Stefan Wurzel.
Die Entscheidung falle ihr nicht leicht, betonte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam. Das Maskierungsverbot sei aber nötig, um die zunehmende Gewalt bei den Demos und Protesten in den Griff zu bekommen. Angesichts der wachsenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit hat die Regierung auf einer Sondersitzung heute früh beschlossen, von der Notstandsgesetzgebung Gebrauch zu machen, sagte die von Chinas Staatsführung eingesetzte Politikerin bei einer Pressekonferenz. Das Ganze ist im Grunde ein Anti-Maskierungsgesetz. An anti-mask law. Demonstranten, die maskiert auf die Straßen der chinesischen Sonderverwaltungsregion gehen, machen sich künftig strafbar. Es drohen Geld- oder sogar Haftstrafen. Bisher verbergen die meisten Hongkonger Anti-Regierungsdemonstranten ihre Gesichter bei den Demos, um nicht von der Polizei, der chinesischen Staatssicherheit oder von Überwachungskameras erkannt zu werden. Die meisten Protestierer nutzen dafür einen einfachen Mundschutz, wie er auch in Krankenhäusern verwendet wird. Um sich vor Tränengas zu schützen, tragen viele auch Gasmasken. Für das Maskierungsverbot hat Hongkongs Regierung ein fast 100 Jahre altes Gesetz aus der britischen Kolonialzeit aktiviert, ein Notstandsgesetz. Trotzdem befinde sich Hongkong nicht in einer Situation des Notstandes, versuchte Carrie Lam zu beruhigen.
Although the ordinance carries the title emergency, Hong Kong is not in a state of emergency.
Ob die bei vielen Menschen in Hongkong verhasste Regierungschefin die Gemüter damit beruhigen kann, darf stark bezweifelt werden. Prodemokratische Aktivisten, Politiker und auch viele unpolitische Menschen in Hongkong reagierten heute entsetzt. Bereits vor der Verkündung des Verbotes gab es lautstarke Proteste. So nutzten zum Beispiel einige hundert Menschen im Finanzdistrikt Central ihre Mittagspause, um mit Gesang und Sprechchören gegen das Vermummungsverbot zu demonstrieren.
I don't agree about that because like
Ich lehne das ab, sagt der 22-jährige Angestellte Alvin, der nach eigenen Angaben selbst bisher nicht bei einer Demo mitgemacht hat. Das ist nicht der Kern des Problems. Die Leute werden trotzdem weiter demonstrieren. Warum löst die Regierung nicht endlich die wirklichen, die politischen Probleme?
So, why don't they solve the real problem in politics?
Hong Kong has become a police state. It's all autocratic.
Hongkong ist zu einem autokratischen Polizeistaat geworden. Jetzt ist alles möglich, sagt die pro-demokratische Abgeordnete Claudia Mo. Carrie Lam hat mit diesem Schritt heute de facto den Notstand erklärt, auf die Anordnung Pekings. Das ist das Ende des Prinzips ein Land, zwei Systeme. Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion rechtfertigte das Maskierungsverbot heute auch damit, dass es entsprechende Regeln auch in anderen Ländern gebe, zum Beispiel in Deutschland. Mit der Situation in Hongkong sei das aber nicht zu vergleichen, entgegnen Aktivisten. Schließlich würden, anders als in Europa, Hongkongs Regierung und die Polizei nicht demokratisch kontrolliert. Wie lange der Erlass gelten soll, sagte Carrie Lam heute nicht. Sie schloss außerdem nicht aus, dass die Regierung mit Hilfe des Notstandsgesetzes noch weitere Maßnahmen umsetzen könnte. Einige Aktivisten warnen bereits davor, dass das Internet zensiert oder nächtliche Ausgangssperren verhängt werden könnten.
Die Regierung hat jetzt Maskierungen bei Demonstrationen in Hongkong verboten. Das war der Bericht von Stefan Wurzel. Der Blick auf die Uhr. 18.31 Uhr ist es. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk und wir gehen ins Inland. Im Fall des Attentäters vom Berliner Breitscheidplatz sind neue Informationen aufgetaucht. Demnach hat Amri schon kurz vor dem Anschlag mit 12 Toten auf einem Video mit Anschlägen gedroht. Die Opposition, sie ist empört, das Material müsse unverzüglich dem zuständigen Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden. Sebastian Engelbrecht hat die Einzelheiten.
Wenige Wochen vor dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz entstand ein Video, in dem Anis Amri seine Tat ankündigt. In dem 11-sekündigen Film sagt er:
Oh Allah, diese Schweine, kommen wir zu ihnen, um sie zu enthaupten.
Der Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat herausgefunden, dass der Bundesnachrichtendienst im Besitz des Videos ist. Aus der Sicht des grünen Politikers Konstantin von Notz hätte das Video längst auch dem Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestages vorliegen müssen. Von Notz, der in dem Ausschuss sitzt und auch stellvertretender Vorsitzender des parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste des Bundes ist, sagte im Deutschlandfunk:
Wir wissen das überhaupt nicht offiziell. Und die Exekutive darf eben nicht solche Informationen für sich behalten und dem Parlament vorenthalten. Das geht aus Gründen der parlamentarischen Kontrolle in dieser Pauschalität bei so wichtigen Fragen einfach nicht.
Das Video soll im November 2016 entstanden sein. Am 19. Dezember 2016 raste Anis Amri mit einem polnischen Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz und tötete 12 Menschen. Bereits im März 2017 soll der Bundesnachrichtendienst das BKA informiert haben, dass das Video existiert. Es stamme aber von einem ausländischen Geheimdienst. Man sei zur Vertraulichkeit verpflichtet. Deshalb dürfe das Video bei den Ermittlungen nicht verwendet werden. Auch im Blick auf diese Zusammenarbeit des BND mit dem bislang nicht genannten ausländischen Geheimdienst übt Konstantin von Notz Kritik.
Ich erwarte, dass wir internationale Kooperationen haben, wenn es so drastische Warnhinweise gibt, wie eben ein solches Bekenntnis von einem Gefährder, Islamisten, der sich in Deutschland aufhält und der ausländische Nachrichtendienst bekommt dieses Video, dass das dann rechtzeitig an deutsche Behörden weitergegeben wird.
Es ist nicht auszuschließen, dass der ausländische Dienst bereits vor der Tat im Besitz des Films war. Ebenfalls ist unbekannt, ob deutsche Behörden über die Drohungen Amris auf dem Video schon vor dessen Tat informiert wurden. Die Aufnahme enthält eine weitere wichtige Information. NDR, WDR und SZ zufolge ist Amri mit einer Pistole in der Hand zu sehen. Nach Auffassung des BND kann es sich dabei nur um die Waffe der Firma Erma handeln, mit der Täter kurz vor der Tat einen polnischen Lastwagenfahrer erschoss. Mit dessen LKW raste er später in die Menge. Möglicherweise stützt das Video die These, dass Anis Amri kein Einzeltäter, sondern gut vernetzt war. Das hält zumindest Konstantin von Notz für möglich.
Es gibt inzwischen zahlreiche Hinweise darauf, dass er Unterstützer und eventuell auch Mittäter hatte. und dass diese Erzählung, die man nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz aufgemacht hat, wir haben hier jemanden, den hatten wir nicht mehr auf dem Zettel, weil der Drogen genommen hat und nicht mehr so regelmäßig in die Moschee ging und der hat dann als Lonely Wolf diesen Anschlag begangen, dass diese Erzählung vollkommen falsch ist.
Das Bundeskriminalamt wollte auf Nachfrage des Deutschlandfunks nicht zu den Vorwürfen des grünen Bundestagsabgeordneten Stellung nehmen. Wie von Notz erwartet auch der FDP-Obmann im Bundestagsuntersuchungsausschuss Benjamin Strasser, dass die Bundesregierung jetzt alle Hebel in Bewegung setzt, um die Freigabe der Aufnahme zu erreichen.
Sebastian Engelbrecht war das über die Diskussion um ein neues Video von Attentäter Anis Amri. Nach zwei Todesfällen und mehreren Erkrankungen durch Listerienkeime in Fleischwaren der nordhessischen Firma Wilke hat die Organisation Foodwatch auch die zuständigen Behörden scharf kritisiert. Das Krisenmanagement sei völlig unzureichend, denn noch immer könnten die Verbraucher die Herkunft der Ware nicht sicher nachvollziehen, so Foodwatch. Der Wursthersteller selbst musste inzwischen Insolvenz anmelden, Heike Borufka.
Zwei Tote, Listerien in Pizzasalami, Keime in der Brühwurst, Rückholaktion, eine geschlossene Wurst- und Fleischwarenfirma, Insolvenz. Seit wenigen Tagen ist öffentlich, was offenbar schon viel früher bekannt war. Der Wurst- und Fleischwarenhersteller Wilke in Nordhessen hat ein massives Problem mit Keimen. Und anders als von den Behörden dargestellt, landete deren Wurst offenbar auch als Eigenmarke eines Großhandels bei den Verbrauchern. Und nicht nur dort, sagt der Geschäftsführer der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, Martin Rücker.
Uns wurde von mehreren Quellen unabhängig voneinander berichtet, dass in einer Reha-Klinik des Universitätsklinikums Köln noch am Feiertag, also einen Tag nach dem erfolgten Rückruf, Produkte von Wilke an die Patienten ausgegeben wurden.
Wusste der Caterer Bescheid? Wer wusste überhaupt Bescheid? Diese Fragen stellen sich die Verbraucherschützer seit Tagen. Das zuständige Landratsamt wartet derweil auf den Bericht einer Arbeitsgruppe, die den betroffenen Betrieb untersucht hat. Er soll die Quelle der Keime klären. Der Sprecher des Kreises Waldeck-Frankenberg, Friedrich Schäfer.
Die Ursache für diese Sache muss jetzt ermittelt werden. Zum Beispiel Wasserpfützen können unter anderem dazu beitragen. Es kann sein, dass tropfende Leitungen überall, wo Feuchtigkeit und wo Wasser ist, ist die Heimat dieser Listerien.
Wo wurde nun die Wurst von Wilke verkauft? Wer muss bangen, Salami oder Leona mit Keimen gekauft oder gar gegessen zu haben? Das ist nirgends nachlesbar, kritisieren Foodwatch und Hessische Verbraucherschutzzentrale. Wiebke Franz von der Verbraucherschutzzentrale sagt, das Problem sei auch,
dass die Polizei sämtliche EDV beschlagnahmt hat und auf der sich diese Daten befinden und dass man da dran wäre, diese Daten von der Polizei zu bekommen, um dann die Firmen zu veröffentlichen.
Viel zu spät, sagt Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker.
Die Informationspolitik des Unternehmens und des Landkreises sind katastrophal. Die Menschen werden hier wirklich im Stich gelassen. Wir haben keine Informationen über die Verkaufsstellen der vom Rückruf betroffenen Produkte und wir haben keine Informationen darüber, welche Produkte denn insgesamt betroffen sind.
Mittlerweile hat das Unternehmen vorläufige Insolvenz angemeldet. 200 Menschen beschäftigt die Wurst- und Fleischfirma im Stadtteil Berndorf im nordhessischen Twistetal. Ortsvorsteher Manfred Emde sagt, die Verunsicherung sei groß.
Da hängen ja immer noch 2, 3 andere Menschen dran, sodass man also sagen muss, betroffen sind vielleicht 600, 700 Leute, die jetzt so ein bisschen Existenzängste haben müssen auch. Ne? Das ist eine schwierige Situation für alle. Ne?
Schon in der Vergangenheit habe es immer wieder Probleme gegeben, nicht nur wegen der Keime, sagt Andreas Kampmann von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten.
Der Geschäftsführer hat einen Führungsstil, der gar nicht mehr in der heutigen Zeit passt. Also ich sage, das ist ein System mit Druck und Angst. Alle die kritischen Stimmen, die kommen, werden entweder zusammengeschrien, beeinflusst, mit Sanktionen versehen und viele Mitarbeiter haben das Unternehmen verlassen.
Sollte aus dem vorläufigen Insolvenzverfahren demnächst ein Insolvenzverfahren eröffnet werden und dafür spricht vieles, dann wird geprüft werden, ob das Unternehmen weitergeführt werden kann. Geschlossen bleibt die Firma jedenfalls vorerst, bis geklärt wird, wie in die Wilke-Wurst die Keime kamen. Wilke hat Fleischtheken, Großküchen, Krankenhäuser und Kantinen beliefert.
Der Bericht war das von Heike Borowka. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zum Handelsstreit zwischen den USA und Europa. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende.